So, jetzt geht's weiter. Jetzt werden wir noch was aus dem Bereich der Internet der Dinge hören. Sensortechnik ist angesagt und wie man mit Sensoren arbeiten kann, wie man sie mit einem Cloud-Dienst verbinden kann. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Thomas Fuhrwerk von Relayer, auch ein Startup hier in Berlin. Die haben sogar ein Lab jetzt aufgemacht. Da kann man jede Woche hingehen und abends sich mit anderen Leuten treffen und spannende Sachen machen. Thomas.
Okay, danke. Du bist dran. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Mein Name ist Thomas Fuhrwerk. Ich bin technischer Projektmanager bei Relayer und springe heute kurzfristig für unseren Chief Engineer Paul Hopton ein, der leider verhindert ist. Insofern, schauen wir mal, ob ich das gut getimt habe mit den 25 Minuten. Relayer. Vielleicht kurz auch, um das einzuordnen, wo wir herkommen. Eigentlich eine ähnliche Geschichte, zeitlich zumindest. 2013 die Gründer von Relayer quasi die Zeit, um dieses Projekt zu starten, war quasi die Zeit, wo halt diese ganzen Geräte aufkamen, die auf einmal Internet konnten und die diversen Hersteller dazu auch Lösungen angeboten haben, um dann eine App anzubieten, einen Cloud-Dienst anzubieten, wo sich aber schnell herausstellte, dass wir auf ein kleines Inselatoll zusteuern mit vielen Lösungen, die zwar in sich ganz gut funktionieren oder vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall nicht untereinander kommunizieren konnten. Und das geht aber schnell. In dem Sinne war dann die Idee geboren, warum nicht einen Cloud-Service anbieten, der so flexibel ist, dass er quasi diese Ökosysteme zusammenbringen kann, sodass eben die Nutzer nicht eingesperrt werden und aber auch einen Anreiz gibt für die Hersteller, die Synergien von Vernetzung auszunutzen. Insofern war die Idee der Relayer Cloud geboren. Das war dann so bis spätes 2013 kam dann das Konzept dazu, was dann dazu führte, dann 2014 Startup Bootcamp und dann eigentlich, worauf ich später noch ein bisschen näher eingehen wollte, dann der Aufhänger der ganzen Firma zu dem Zeitpunkt, das Stückchen Hardware anzubieten. Und zwar aus dem Grund, in dem Konzept, klar, Cloud kann man anbieten, aber wie kriegt man die Leute dazu, diese IoT-Cloud eigentlich zu benutzen, wo noch keiner so richtig weiß, was IoT eigentlich ist oder war zu dem Zeitpunkt. In dem Sinne war das Konzept eigentlich geboren, okay, wir brauchen die Cloud, wir brauchen aber auf der anderen Seite, wir sind nur ein kleines Startup, wir brauchen auf der anderen Seite einen Hintergrund von Entwicklern für diese Cloud, den wir nicht alleine stellen, sondern wir müssen quasi die Community draußen in der Welt ansprechen, dass sie quasi das attraktiv findet, für diese Plattform auch Lösungen zu erstellen. Und weil IoT so neu ist, haben wir dann auch den Desktop angepasst. Noch ein was oben drauf gesetzt, was halt der Zusammenhalt auch zwischen Cloud, Entwickler und etwas, was man irgendwie, was ja bei der Cloud nicht so richtig geht, auch wirklich festhalten kann. Ein Stückchen Hardware, was quasi schon vorgedacht ist, wo man sagen kann, wir geben euch an die Hand etwas, was Sinn macht. Also Sensoren, die schon quasi vorgefertigt für den Nutzer, der was entwickeln will, zur Verfügung stehen, sodass man eigentlich nichts mit dem Lötkolben machen muss oder groß an irgendwelchen Raspberry Boards rumschrauben muss, sondern einfach was hat, was zum Beispiel Näherungssensor hat, womit man rumspielen kann, womit man irgendwie Licht oder Farbwert oder sowas auslesen kann. Und das ist halt der Bereich Hardware mit unserer Wunderbar. Aber vorher wollte ich halt nochmal auf die Plattform an sich, weil das eigentlich das Kernstück unserer Arbeit halt ist. Oder kurz an dieser, ja, was ist das? Eine Schnecke oder so, erläutern. Und zwar ganz wichtig für uns ist oben dieser orange Bereich, weil das eigentlich das ist, womit wir es schaffen, wirklich Daten in unsere Wolke zu ziehen, indem wir halt verschiedenste Anbindungsmöglichkeiten für die Sensoren bieten. Im Moment hauptsächlich über Secure Web Sockets, MQTT oder HTTPS. Aber auch ganz wichtig im Bereich, was man dann in diesem orange-blauen Teil sieht, dass wir quasi die Plattform so gestaltet haben, dass wir quasi an den Core auch noch Adapter anbinden können, womit wir halt auch zum Teil uralt Protokolle, die eigentlich ja nicht unter dem sexy Label IoT laufen, sondern eher sowas wie Hausautomatisierung, schon vor 20 Jahren entwickelt wurden, dass wir aber trotzdem mit der Lösung quasi die anbinden können und diese Daten auch in die Cloud ziehen und eben auch mit den moderneren Sensoren dann verknüpfen können, was dann natürlich dann in den einzelnen Projekten interessant ist, darzustellen. Speziell, weil über diese alten Sachen zum Beispiel die Daten vielleicht nur einmal im Jahr ausgelesen werden können, wenn ein Techniker hingeht und dort wirklich was auf seinen Rechner zieht, kann man das jetzt quasi aggregieren und ja, nahezu Echtzeit auch verwenden, was halt in diesem grün, ja, was ist das, grün-gelben Bereich sichtbar ist, dass wir halt diese Daten jetzt, da wir diese erste Phase mit Startup nach vorne bringen, die Plattform aufbauen, die Entwickler aktivieren, Prototypen mit unserer eigenen Hardware generieren, jetzt halt mit Kundenprojekten eben auch haben, dass wir quasi jetzt sehr viel Daten im System drin haben, sodass wir jetzt wirklich anfangen können, auch über ja, Maschinenlernen, Algorithmen, Sachen wieder zurück aus der Cloud in die vernetzten Gebäude zum Beispiel zurückbringen, weil der Kern der Plattform, das eine ist, dass wir die Daten auslesen können. Das andere ist, wir sind aber so flexibel, dass wir auch von der Cloud aus zum Beispiel die Hardware umkonfigurieren können. Also zum Beispiel, was schon angesprochen wurde, dass man zum Beispiel die Frequenz, wie oft etwas sendet, dass wir das quasi den Geräten auch von der Cloud aus mitgeben können, ob sie nun quasi nur einmal in der Sekunde, also ob sie einmal in der Sekunde Daten schicken oder ob es vielleicht eben auch, weil Batterielaufzeit auch bei den Sensoren ein großes Thema ist, vielleicht das nur einmal am Tag machen sollen, können wir halt auch von der Cloud steuern, beziehungsweise können halt die Nutzer der Cloud über ihre Apps selbst darstellen, zeige ich nachher auch nochmal kurz. Und was auch geht, man kann halt auch wirklich Steuerung, also Kommandos runter zu den Geräten schicken. Was halt natürlich dann interessant wird, wenn man solche Themen hat wie Presence Management, dass man eben Sachen wie Heizung, Licht, Türschlösser etc. Quasi auch basieren zum Beispiel auf Wahrscheinlichkeitsmodellen später mal steuern kann, um zum Beispiel ja, diesen Konferenzraum vielleicht eine Stunde vor dem Meeting dann schon mal aufzuheizen. Ja, dann flexibel, ganz wichtig für unsere Entwickler und auch für die Applikationsentwicklung. Großes Repertoire an APIs, die zur Verfügung stehen, die halt auch dann Real-Time-Dashboards zum Beispiel ermöglichen, was man halt in unterschiedlichsten Umgebungen halt umsetzen kann. Also Beispiel hier könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass die Sensordaten vielleicht auch live zum Beispiel in ein System reingehen, wo halt dann vielleicht auch gewisse Workflows getriggert werden können anhand von Schwellwerten etc., wo halt wir mit der Cloud quasi nur die Daten liefern und die Business-Logik aber zum Beispiel hier dann in einem lokalen System bleibt. Ja, nur viel erstmal kurz zur Plattform, die halt jetzt seit 18 Monaten wächst. Zu der Cloud vielleicht nochmal zu sagen, die ist jetzt auch so konzipiert von der Architektur, dass wir da auch unabhängig sind von dem Anbieter, wo wir die laufen lassen haben. Das geht halt auch so runter, dass wir das flexibel quasi auch so klein dampfen können, dass für gewisse Projekte wir jetzt auch dazu gehen, quasi diese Cloud auf kleinen Hardware-Geräten auch lokal laufen lassen zu können, mit einem Uplink zu unserer großen Lösung, was natürlich auch dann ermöglicht, gewisse Prozesse lokal ohne Internet laufen zu lassen, also dass die ganzen Sensordaten trotzdem lokal reinkommen, dass man darauf zum Beispiel regelbasierte Prozesse definieren kann, die halt die Sensordaten einfach nur lokal auswerten und für die größeren Anbindungen Aufgaben wie Machine Learning bräuchte man natürlich noch den Uplink zur großen Cloud, ist aber für quasi die täglichen Automatisierungsprozesse vor Ort in dem Sinne auch nicht nötig, kann also auch lokal lokal aufgerufen werden. Ist quasi so eine Art Mini-Cloud. So, aber nochmal zurück, wie haben wir es geschafft, dass die Leute sich dafür interessieren, mit diesem Thema IoT sich auseinanderzusetzen und da auch anzufangen zu entwickeln. Und da kam eben dieses tolles Stück Schokolade auf. Man kann hier halt sehen, dass es ein Block von mehreren Sensoren ist, den man einfach so wie ein Stück Schokolade auseinanderbrechen kann, die dann auch mit diesem größeren Modul, wo Relayer draufsteht, dann über Bluetooth Low Energy kommunizieren und das große Modul dann über Wi-Fi sich quasi mit der Cloud verbindet und die Daten hochlädt. Das Ganze wurde halt über eine Onboarding-App, die man für iOS oder für Android einfach runterladen kann, werden quasi diese Sensoren für mich selbst als User registriert, sodass auch ich nur diese Sensoren, quasi die Daten dieser Sensoren abgreifen kann oder zum Beispiel Kommandos senden kann oder Konfiguration ändern kann. Das heißt also, Sensoren und auch die Daten der Sensoren sind quasi in der Cloud separiert von den anderen Usern und nennt sich Onboarding-Prozess. Da gibt es jetzt auch bei anderen Projekten jetzt ganz spannende Sachen, wo man zum Beispiel über entweder Licht oder über Sound die vom Smartphone die Sensoren quasi an den Account koppeln kann und das quasi für den Endnutzer, der vielleicht später mal sich so ein kleines Ding besorgt, um das irgendwo dran zu heften, es ziemlich einfach wird, den quasi zu personalisieren. Also das ist so eine Bestrebung, das ist ziemlich einfach zu machen. Zu den Sensoren selber, die in der wunderbar sind, sieht man halt schematisch, dass die auch unterschiedliche Funktionen haben, wie zum Beispiel dieser Infrarot Schokoladenblock ist eigentlich gar nicht so richtig ein Sensor, sondern das ist eher ein Transmitter, also den man eben zum Beispiel für diese Kommandos nutzen kann. Da kann man eben schöne Use Cases draus basteln, dass man eben Infrarotsignale steuern kann, die dann, je nachdem welche Geräte im Raum sind, eben dann über eine App oder über eine Website halt quasi auch bedienen kann. Und der Anspruch war, dass wir das eben Entwicklern geben, die halt wirklich entwickeln wollen und nicht großartig mit Platinen rumhantieren wollten, um ihre Lösung halt, sagen wir mal, in einem Tag zu erstellen. Hier nochmal sieht man die Transmitter nochmal, die Sensoren nochmal genau. Also für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Infrarot, Sound ist mit dabei, kann man sich auch schöne Szenarien überlegen. Licht, Farbe, Näherung, Sensoren. Man sieht auch mal, dass manche gewisse Sensoren gekoppelt haben, wo halt die Idee war, dass man quasi mit diesem einen kleinen Schokoladenstückchen halt verschiedenste Use Cases dann schon bedienen kann. Und ganz interessant ist auch dieses Bridge-Modul da unten, das ermöglicht es halt zum Beispiel für anderen Herstellern auch noch deren Sensoren mit anzuschließen. Und das ist natürlich wieder mal noch ein einfacher Weg, die Hardware von anderen Herstellern, die eigentlich nicht dafür vorgesehen war, quasi mit uns zu kommunizieren, auf einem einfachen Weg anzubinden und damit natürlich dann wieder noch mehr Entwickler mit ins Boot zu holen. Jetzt hatte ich gedacht, weil der Paul es nicht geschafft hat, könnten wir ihn aber trotzdem zumindest mal in einem Video mit zeigen, was halt eigentlich, möchte ich kurz vorab verraten, quasi der Hardwareaufwand, der hier betrieben wurde für den Entwickler dieses Prototypen, der zeigen soll, dass dieses Regal von Batteriepacks irgendwann leer ist. Der belief sich darauf, dass er sich ein Stück Klebeband besorgen musste, um halt diesen Sensor anzuschließen. Aber ich lasse das mal hier kurz einfach für sich sprechen, falls wir Ton haben.
So, this is the fast little prototype we've built. You can see it's just a simple box with a rod that we've created for it. And at the bottom, we've attached a proximity sensor. So the whole idea is that we can put a lot of batteries in here. Now, if we cut to the monitor, then we'll see that it's currently predicting, it knows that we have four battery packs in there. And if I take one off, then it'll go down to three. Now down to two. And we take off the second one. And, you know, I'm a client who's maybe interested in looking at this and then decide I don't need to buy this today. So then I just put it back on there. And you see it goes back up to three. So we've understood and can register that somebody's interested in this. But if we take them all off, then of course now you can see that there are no batteries available. So we know it's time to restock. That's been a successful sell. So what we've done, just in a very quick, loose, rough prototype, is to build a proof of concept that we can in fact build a smart retail stand for Energizer.
Ja, und so einfach soll es halt sein. Und von diesen Prototypen haben wir eben auch viel gelernt, weil wunderbar war jetzt nicht das Einzige, was wir mit Hardware gemacht haben oder immer noch machen, weil bei uns halt auch ein großer Bereich in der Firma immer noch Hardware ist. Aus diesem Stück Schokolade haben wir halt so viel gelernt, dass wir jetzt eben auch in der Lage sind, größere Firmen auch zu unterstützen, ihre Geräte, auch die Firmware-Updates zu machen oder eben wir bringen auch komplette Platinen-Spezifikationen mittlerweile für Firmen auf den Weg, sodass quasi deren Hardware sich anpasst oder bereit ist, um IoT zu werden. Glaube, ich muss mal hier. Das händisch. Genau, also Hardware ist ein Punkt, aber ich muss sagen, deutlich wichtiger ist natürlich, dass wir genügend Entwickler bekommen für die Cloud. Deswegen war auch ein Ziel in dem ersten Jahr, so viel wie möglich für unsere Developer zur Verfügung zu stellen. Deswegen gibt es viele Open-Source-SDKs, die wir zur Verfügung stellen. Ist schon ein bisschen älter jetzt die Folie, wir sind jetzt bei über 3.100 aktiven Entwicklern auf der Plattform. Und die verwenden halt alle möglichen SDKs von Java, Node.js, Python, Android, iOS, habe auch noch eine Folie zu dem C-Sharp Development Kit, was halt eigentlich dann jeder Art von Entwickler es ermöglicht, mit der Plattform etwas anzufangen. Guck auf die Uhr. Ich wollte nämlich noch was anderes zeigen. Wir haben hier in Berlin seit jetzt, das ist jetzt eröffnet, ich glaube, das war vor einem Monat, dieses Cisco Innovation Center Internet of Everything, nennen die das, wo halt, was ich vorhin schon angesprochen hatte, diese Miniatur-Cloud quasi installiert ist im Haus. Das heißt, die Miniatur-Relayer-Cloud im Haus macht die Automation, hat aber trotzdem für die Datenanalyse und für Machine Learning einen Uplink zur großen Cloud. Und da ist es zum Beispiel so, was ich gesagt habe, wunderbar, nicht einziges Stückchen Hardware, dass wir dort zum Beispiel mit der Firma Bosch mehrere hundert Sensoren verbaut haben, die quasi dann einfach nur ein Firmware-Update bekommen haben, sodass sie quasi dann, dass es ihnen möglich war, über MQTT, auf dem Protokoll MQTT, die Daten in die Cloud zu schieben. Und vielleicht können wir einfach mal das hier an der Stelle. Kurz zeigen. Ah, gut, da bin ich jetzt in einem anderen Account drin, aber jedenfalls, das ist zum Beispiel dieses Relayer Developer Dashboard, wo man als Nutzer seine Apps und seine Geräte verwalten kann, auch zum Beispiel Prototypen selber bauen kann von Geräten, die es eigentlich gar nicht gibt. Man kann auch virtuelle Geräte anlegen, um erstmal auszuprobieren, zum Beispiel andere Funktionen der Plattform zu nutzen, wie die Rule Engine, wo man eben dann in JavaScript Regeln schreiben kann, was passieren soll, wenn gewisse Umstände eintreten mit den Sensordaten. Und wir sehen jetzt hier, dass hier quasi in jedem dieser kleinen Felder quasi über MQTT-Channels die Daten quasi direkt hier in dem Browser angezeigt werden. Insofern, dieses Developer-Dashboard, muss man sich vorstellen, ist quasi eine autorisierte Applikation des Nutzers. Und man kann sich jetzt aber auch jede andere Anwendung vorstellen, die das auch kann, weil über Token-Authentifizierung kann man halt auch andere Apps registrieren, die man gebaut hat und eben in dem Sinne halt auch in jeder anderen Umgebung dann das anzeigen. Wir haben jetzt hier quasi eine wunderbar, die bei uns im Büro rumliegt. Und die muss in der Nähe von der Heizung liegen, weil normalerweise ist es so warm nicht. Die muss wahrscheinlich aber auch unter Papier liegen oder es ist keiner mehr da, weil es nämlich auch hier unten dunkel ist. Was man hier aber sehen kann, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal weiter blätter, dass man zum Beispiel auf dem hier unter Configurations für den Thermometersensor zum Beispiel die Frequenz einstellen könnte, wie oft der halt jetzt quasi seine Daten publishen soll in die Cloud. Müsste jetzt nur einen Wert eingeben und dann könnte man das machen. Ja, wie gesagt, hier oben hätte man dann den Fall, dass man da seine Keys hat für die ganzen autorisierten Apps. Da sind jetzt relativ viel drin, weil das jetzt unser Developer-Account ist. Ja, wie gesagt, also das ist sowas, wo wir halt auch versuchen, dieses Dashboard immer weiterzuentwickeln, immer mit den Entwicklern nachzufragen, was die halt brauchen. Man kann zum Beispiel, was auch ganz interessant ist, zum Beispiel sich einfach hier auch den Snippet holen und das quasi in seine Website einbinden. Dann kann man quasi auch einfach, ohne dass man viel machen muss, sich diese Sensorwerte halt live auf seine Webseite holen und das einfach einbinden. So, dann sind wir auch gleich. Genau. Und das war jetzt das Developer-Dashboard bei Open Berlin, quasi auf derselben Basis, hat da Cisco angefragt, ob sie nicht einfach auf ihrem Tablet ein anderes im Browser ein kleines Dashboard haben können, wo sie halt gewisse Automationsprozesse im Haus nochmal überschreiben können, irgendwas ansteuern können. Also wenn jetzt 22 Uhr dann doch noch jemand Licht braucht, dann kann er das dann auch über das Dashboard machen. Und das ist halt genau dasselbe. Es ist eine Anwendung, die einfach da autorisiert wird. Dann ganz normales Web-Development und dann kann man sich die Kommandos, werden halt die Kommandos von einem anderen Dashboard gesteuert. Kurz angesprochen, vielleicht für das Windows-Umfeld, C-Sharp SDK. Im Endeffekt, das SDK soll es ermöglichen, dass man halt auf die API zugreifen kann und über die Autorisierung dann die Daten der Channels auslesen kann. Also als User fragt man dann die Daten für das Device an, dann wird aus der Cloud ein Channel über MQTT quasi geöffnet und dann kann man in Echtzeit die Sensordaten entweder anzeigen oder mit ein bisschen mehr Aufwand auch zum Beispiel in seine eigene Lösung speichern, um dann eigene Datenanalysen zu fahren. Wie gesagt, alles Open Source, ziemlich einfach einzubinden über GitHub. Insofern fast letzte Folie. Denken wir, dass wir mit unserer Lösung quasi mit den drei Säulen, die wir haben, über die Hardware, die wir entweder selber anbieten und auch Design oder den Partnern zur Verfügung stellen, mit der Cloud-Plattform, die flexibel halt die verschiedensten Systeme anbinden kann und den SDKs und Softwareunterstützung für die Entwickler, einfach Leuten was an die Hand geben können, die selbst ihre Lösung zu entwickeln oder eben mit uns zusammen die Lösung zu bauen. Insofern ergibt sich dann auch nochmal diese letzte Folie, die halt auch so ein bisschen die aktuellen und abgeschlossenen Projekte zeigen. Plus natürlich, was unser Board ganz gerne sieht, halt auch, dass es halt immer noch sehr als Innovation angesehen wird, was wir machen mit unseren Diensten und da auch die Anerkennung jetzt bis Mitte des Jahres durch verschiedenste Preise gesehen haben, was uns eigentlich auch zeigt, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und es ist so ähnlich wie bei Sensorberg, dass also wirklich die letzten 6 bis 9 Monate auch die Nachfragen deutlich in die Höhe gegangen sind nach echten Lösungen im Industriebereich. Also nicht nur dieses Prototyping, sondern wirklich echte Anwendungsfälle, die an uns herangetragen werden. Und ja, wenn man das ein bisschen nachvollziehen will, weil unser Community-Team auch ziemlich aktiv ist, Updates in die Welt weiterzugeben, sind wir auf eigentlich ziemlich allen Kanälen vertreten. Und ja, damit würde ich meinen Vortrag beenden.
Thomas, vielen Dank. Das war sehr interessant. Ich habe eigentlich eins gelernt, wenn ich mich im IoT-Umfeld bewege, irgendwie jeder Anbieter hat so seine eigene Cloud und was ganz wichtig ist, dass man die interoperabel macht, dass man mit allen irgendwie kommunizieren kann. Dass das, glaube ich, eine der großen Herausforderungen in diesem ganzen Bereich ist, dass man das wirklich mal übergreifend kriegt, weil dann der Kunde auch vielleicht mehr Wahlfreiheit hinsichtlich der Sensoren, der Technologien, die auswählen. Aber ihr scheint ja da auch mittlerweile alles zu unterstützen.
Ja, vor allem also haben wir auch jetzt gelernt in den größeren Projekten, also zum Beispiel in einem Projekt mit Bosch, dass es auch eben nicht nur heißt, dass man die anbindet an unsere Cloud, sondern auch, dass man zwischen den Clouds auch Möglichkeiten schafft. Insofern ist in dem einen Projekt, was wir gerade haben, über Bosch in Asien, auch so angedacht, dass quasi unsere Cloud die Daten dann auch an Bosch weitergibt und die dadurch ihren Migrationspfad für IoT eben auch schneller machen können, indem sie quasi eine Plattform zwischenschalten, die quasi schon die Funktion bereitstellt, die sie später selber anbieten wollen. Und insofern sind wir eigentlich für alles offen.
Und eins hast du noch nicht gesagt, es war aber auf einer Folie zu sehen, den wunderbar, also ich selbst besitze ja auch einen, habe den schon mal eingerichtet und selbst für mich mit zwei linken Händen war das, also mein Lieblings ist der Farberkenner. Wenn man da oben eine Farbe drüber haut und das dann auf dem Dashboard sofort die Farbe angezeigt wird, das ist schon ein ziemlich netter Effekt, den man darstellen kann. Wenn man den wunderbar auseinanderbricht, hat jeder ja seine eigene Stromversorgung. Das heißt, man kann die Sensoren unabhängig voneinander verwenden. Genau. Und man kann die aber auch kaufen, denn ihr habt mit einem großen Distributor zusammen, arbeitet ihr zusammen.
Genau, das ist über Konrad Elektronik. Und wenn ich jetzt nichts Falsches sage, gibt es, glaube ich, auch gerade so ein bisschen Nachlass bis Ende des Jahres. Ich glaube, der Preis ist sogar auf 99 Euro oder sowas gefallen.
Okay.
Ja, also die sind noch kräftig dabei, die Hardware auch zu verkaufen, ist auch weltweit verfügbar. Über, glaube ich, 4 oder 5 Distributoren haben jetzt auch gerade ein spannendes Projekt in Chile, wo da jemand in den Laden gegangen ist und einfach mal 50 Wunderbars gekauft hat, um halt ein paar Bereiche in deren Administration auszustatten, um ein Projekt zu starten, wieder mehr Effizienz in ihre in ihre Systeme.
Also ein ideales Tool, um einfach mit den Sensoren anzufangen. Und wer Spaß am Löten hat, der kann sich natürlich solche Teile auch selber zusammen kaufen. Aber da ist man wirklich innerhalb kürzester Zeit, hat die Sensoren, kann mit denen loslegen, kann mit denen arbeiten. Konrad, eine gute Quelle. Thomas, vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Noch was sagen?
Letzter Punkt, weil mir vorhin eingefallen ist mit Sensorbike. Es gibt auch ein kleines Projekt, wo man aus der Wunderbar 6 Beacons machen kann. Man kann einfach die Firmware umflashen und dann haben wir auf einmal Beacons.
Alles
klar. Okay, gut.
Okay, Thomas, vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Grüße an Paul. Und dann machen wir noch mal 2 Minuten Umbaupause und dann geht's weiter mit dem Christoph Buschbeck.